Jesus, das ist wahr, wir wollen mehr von dir heute Abend. Wir wollen, dass du unser Herz füllst. Bleib mal kurz stehen. Kann ich mal sehen, gibt es irgendjemanden von euch heute Abend, der mehr von Gott will? Ich will heute Abend mehr von Gott. Ich will heute Abend mehr von Gott. Jesus, ich will heute Abend mehr von dir. Jesus, ich habe heute Abend so wenig Lust, irgendeinen Abend zu machen. So wenig Lust, Herr, dass wir einfach nur eine gute Zeit haben. Es ist wunderbar, eine gute Zeit zu haben, aber was eine gute Zeit ohne dich, Jesus? Herr, es ist mir so egal, wie irgendwas aussieht vor den Augen der Menschen heute Abend. Ich will mehr von dir heute Abend, Jesus. Ich will mehr von dir heute Abend, Jesus. Wenn du auch mehr von Jesus willst, sag ihm das. Ob laut oder leise, ist egal. Muss nicht ein super ausformuliertes Gebet sein. Es reicht, wenn du sagst, ich will auch mehr. Es ist mir zu wenig. Es ist schön und gut, aber es ist mir zu wenig. Ich will mehr. Jesus, ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Es ist so cool. Ich freue mich so auf den Abend. Wenn ich euch anschaue, ich sehe, dass Jesus für jeden Einzelnen von euch ein Geschenk hat. Ja, ein paar denken sich, ey, Alter, was geht jetzt? Was will ich mehr von Jesus? Ich bin jetzt einfach nur hier auf dem Abend und ich hoffe, dass er nicht zu lang dauert, weil ich heute mal ausschlafen will, nachdem der gestrige Abend schon so lang war. Aber hey, ich weiß, dass Jesus für jeden von euch ein Geschenk hat heute Abend. Für jeden anders. Ich bin so motiviert. Ich muss euch ein paar Geschichten erzählen. Ist okay von euch? Ich muss euch ein paar Geschichten erzählen. Erstmal... Die Leute von der Band haben das super gemacht, finde ich. Die haben es richtig gut gemacht. Okay, mein Name ist vorher schon genannt worden. Ich bin der Johannes Hartl. Ich sage jetzt nur einen Satz zu mir. Ich komme aus Augsburg. Ich bin verheiratet, habe zwei wunderbare Kinder. Ich soll euch schön grüßen. Also mehr von meiner Frau als von den Kindern. Aber jedenfalls schönen Gruß. Und ich leite da so ein Ding, das heißt Gebetshaus. Also kannst du... Genau. So, das reicht jetzt mal genug von meiner Person. Ich will euch jetzt was... Oder erst noch was, genau. Wenn ihr die Lehre heute Abend, wenn euch die gefällt oder sowas, ich habe so ein Podcast im Internet... Da kannst du dir die runterziehen. Ich nehme das auf und stelle die drauf. Und es gibt hinten beim Infotisch so kleine grüne Zettel, die schauen so aus. Da steht die Homepage drauf und mein Podcast. Und sind alle 14 Tage eine neue Lehre. Und das kannst du dir reinziehen umsonst. Okay, aber jetzt zu was Wichtigerem. Ich sag dir, ich habe so Bock drauf, euch unzufrieden zu machen. Haha. Okay, ich will so, dass... Oh, hier ist weniger Licht. Okay, super. Wir sollen im Licht bleiben, sagt Jesus. Geht im Licht, so wie ich im Licht bin. Okay, ich komme in Schwallen rein. Jetzt zu was Wichtigerem. Weißt du, ich habe so keinen Bock mehr zurück in mein Leben ohne Jesus. Ich will euch so Appetit machen. Es ist so cool. Ich habe heute Morgen ein einstündiges Gespräch mit jemandem geführt. Weißt du, ich könnte die Person jetzt auf die Bühne holen. Ich könnte euch sagen, das ist die Person, von der ich euch erzählt habe. Aber es ist einfach jemand, der durch viel, viel, viel Scheiße in seinem Leben gegangen ist, durch viel Kaputtes gegangen ist und der einfach in Kontakt mit falschen Leuten gekommen ist, anfing Drogen zu nehmen, anfing Heroin zu nehmen und wirklich in einfach all den Müll reingekommen ist, durch den du durch sowas reinkommst. Und das Unglaubliche ist, dass vor ein paar Wochen haben wir uns kennengelernt und da kam eine Veranstaltung von uns, Donnerstagabend, und er ist der Liebe Gottes begegnet. Weißt du, er hat sich nichts Böses gedacht, dann ist er reingegangen und hat gemerkt, hey, das ist eine Liebe, das ist realer als das Zeug, was ich erlebt habe. Das ist realer, als wenn ich mir irgendeine Droge reindröhne. Und er hat gecheckt, er hat heute eine Stunde geredet, heute Morgen. Das war so inspirierend für mich, weil er gesagt hat, hey, ich habe mein Leben lang eigentlich nach dieser Liebe gesucht. Oder nach irgendwas, was Sinn gibt. Und das habe ich jetzt gefunden, weil Jesus mir das jetzt gibt. Und ich will nie wieder ein normales Leben führen. Ich will nie wieder ein normales Leben leben, wo das nicht normal ist. Dass Menschen kommen und angerührt werden von Jesus und dann, dass Jesus sie verändert. Hey, und das kannst du auch erleben. Okay? Du kannst so ein Mensch sein. Du kannst ein Träger von sowas sein. Ich will euch jetzt mal kurz vom wunderbarsten Tag meines Lebens erzählen. Vom herrlichsten Tag meines Lebens. Und das war, als ich das erste Mal meinen Zündschlüssel in meinen neuen Porsche Cayenne gesteckt habe. Und dann umgedreht. Nee, Quatsch, das war ein Witz. Ich fahre einen alten Volvo. Das ist eh ein Wunder, dass der. Also da könnte ich auch Zeugnis geben, dass der noch fährt. So, Volvo. Okay, aber das war einen unwichtigen Kommentar. Können wir den rausschneiden nachher von der Aufnahme? Okay. Gut, komm, schneiden wir raus. Nee, schau mal, der wichtigste Tag und der wunderbarste Tag in meinem Leben, der war, als ich mich entschieden habe, nee, ich fange anders an. Als ich so ein Teenie war, so 14, ich bin erzogen worden in einer ganz guten Familie, die war auch christlich und so, und die haben mich mit Gott erzogen und ich habe immer an Jesus geglaubt. Aber ich habe nur an ihn geglaubt mit meinem Kopf und er war nicht Herr über mein Herz. Und ich bin zu einer Veranstaltung gekommen wie der Herr, wie der hier, und da hat Jesus mich geflasht, weil ich habe für mich beten lassen und ich habe mir gar nichts Böses dabei gedacht. Ich wollte nur für mich beten lassen. Und auf einmal habe ich gecheckt, es gibt Gott und ich habe seine Liebe gespürt. Aber das war nicht der wunderbarste Tag meines Lebens. Sondern der wunderbarste Tag meines Lebens, der war ein halbes Jahr später. Da war ich nämlich wieder zu Hause und der ganze Schrott hat wieder von vorne angefangen. Ich habe kein Leben geführt, auf das ich heute stolz bin. Da war eine andere Veranstaltung bei uns an der Schule und da hat eine Zeugnis gegeben und die hat nur diesen Satz losgelassen von: Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Und ich bin heim und ich habe überlegt, was heißt das, Jesus sein Leben geben? Vielleicht ist das der Schlüssel dafür, dass ich dieses krasse Gefühl, das ich damals hatte, als der für mich gebetet hat, dass ich das immer habe. Wer von euch hat schon mal während dem Lobpreis oder während dem Gebet so dieses Kribbeln oder dieses warme Gefühl gehabt? Ja, wenn du das mal hattest, dann hast du Sehnsucht danach, dass du das immer hast. Weißt du, was das Blöde ist? Das Gefühl, das geht wieder. Und Jesus bringt dich damit an einen Punkt, an den er mich auch gebracht hat. Ich habe nämlich gecheckt, ey, Jesus will eigentlich für mich gar kein Dope-Ersatz sein. So, wenn es mir mal schlecht geht, dann nehme ich meine Jesus-Droge. Sondern er will eigentlich was anderes für mich. Und ich habe mich zu Hause hingehockt am wunderbarsten Tag meines Lebens, am 8.11., und ich habe in mein wunderbarstes Tagebuch reingeschrieben: Jesus, ich mache jetzt einen Vertrag mit dir. Und es sieht so aus: Ich gebe dir mein Leben und du kannst damit machen, was du willst. Aber dafür musst du mir so ein Jamba-Spar-Abo-Flatrate von deinem Heiligen Geist geben. Ich will, dass du immer bei mir bist, dass ich immer dieses ich hatte noch keinen frommen Jargon dafür. Aber ich will das auf jeden Fall immer. Und ich habe das unterschrieben. Und weißt du, was dann in dem Moment passiert ist, als ich das unterschrieben habe? Gar nichts. Sondern in einem Augenblick, vom ersten Moment auf den nächsten, habe ich mein Tagebuch zugeklappt und wieder zurückgelegt. Hey, aber ich sag dir was. Diese Entscheidung, die war wichtiger als irgendwelche Holy Spirit Kicks, die ich mal beim Lobpreis hatte. Ich habe da nicht viel gespürt, aber das war die wichtigste Entscheidung meines Lebens und es war der glorreichste Tag meines Lebens. Und dieser Tag, ich will nie wieder zurück. Weißt du, was sich verändert hat? Kannst du fragen, okay, und jetzt schriebst du nur noch rum und rufst Halleluja oder so. Zwei Dinge haben sich wesentlich geändert. Zwei Dinge haben sich im Wesentlichen geändert. Und das erste war, ich hatte tief in mir drin, ich habe viele Sachen gut gekonnt und hatte viele Freunde. Ich war nicht so der Unglückliche, dass du sagst, ey, er war so am Abend dran und die Eltern waren so gemein zu ihm. Kein Wunder, dass er religiös wird. Sondern mir ging es eigentlich ganz gut, aber manchmal habe ich mir gedacht, wozu das alles? Ich hatte immer so einen Slogan, ich will mein Leben zu einer großen Party machen. Und das habe ich versucht und habe halt allen möglichen Zeug gemacht. Und ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, am liebsten würde ich mit Graffiti bei uns im Dorf irgendwie alles voll sprayen. Und ich habe nicht Graffiti sprayen können. Ich habe das nur so. Kennst du das Graffiti auf dem Schulblock? Ja, so Schriftzüge malen. Das machen manche Leute. Ich habe das auch gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich würde so einen ganzen Häuserschriftzug gerne voll graffitieren. Aber dann ist mir was aufgefallen. Ich hätte gar keine Message. Ich hätte gar keine Botschaft. Ich kann draufschreiben, guten Morgen oder ich bin der Johannes Hartl und so. aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe eigentlich keine Botschaft, für die es sich zu leben lohnt. Das ist eigentlich ganz schön mager. Was Jesus geändert hat, ist, er ist in diese Sinnlosigkeit reingekommen und da war auf einmal ein Sinn, für den es sich zu leben und zu sterben lohnte. Das war das Erste, was Jesus verändert hat. Und das Zweite, was Jesus verändert hat, schau mal, viele von euch kommen auch aus dem christlichen Elternhaus und du wirst irgendwie erzogen, auch Leute, die gar nicht an Gott glauben, werden irgendwie erzogen, dass es gute und schlechte Sachen gibt. Und bei den Schlechten hast du ein schlechtes Gewissen und bei den Guten geht es dir gut. Und ich habe früher gedacht, dass der liebe Gott so drauf ist. Wie so ein Lehrer in der Schule, das haben schon total viele gehört, die mich schon mal wo gehört haben, ist wurscht, ich habe nur die eine Geschichte, ich kann keine neue erfinden, das war nur mal so. Ich habe mir vorgestellt, das ist im Leben, das ist so wie eine Schulaufgabe, okay, Lehrer kommt, Lehrer teilt Schulaufgabe aus, jeder kriegt so einen Zettel, jeder kriegt eine Angabe, da stehen die Aufgaben drauf, so, 1, 2, 3, 4, 5, und die sind total zum Kotzen, weil ich habe Mathe zum Beispiel immer gehasst, wer hasst Mathe von euch? Okay. Ich hab Mathe gehasst, aber man soll ja seine Feinde lieben und so. Ist egal. Na, auf jeden Fall habe ich. Ich habe halt diesen Zettel. Ich habe mir vorgestellt, das Leben, das ist auch so. So wie so eine Schulaufgabe mit den ganzen Dingen drauf. Und die sind total langweilig. Kein Mensch hat Bock, diese langweiligen Sachen zu machen. Es wird viel mehr Spaß machen, aus dem Zettel irgendwie so einen Flieger zu falten oder Graffiti drauf zu malen. Oder sich eine Tüte draus zu drehen oder sonst was. Ich habe mir gedacht, alles ist interessanter als als diese blöden Dinge, Aufgaben zu erfüllen. Aber wenn du die Aufgaben nicht erfüllst, dann kriegst du 0 Punkte. Also wenn ich den Zettel abgebe zum Lehrer und sage, hey, ich habe hier einen Flieger draus gemacht, aber keine Ahnung, also weißt du, kriege ich keine gute Note. Und ich habe mir gedacht, im Leben ist es genauso. Der liebe Gott, der stellt uns so Aufgaben, zum Beispiel so Sachen wie, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht lügen. Du musst am Sonntag in die Kirche gehen, so bin ich erzogen worden. Ich habe mir gedacht, wenn ich das alles mache, dann kriege ich halt am Schluss eine gute Note. Das heißt, ich darf am Schluss in den Himmel, aber es ist stinklangweilig. Ich habe mir gedacht, all die Sachen, die Spaß machen, die kicken, die sind halt alle Sünde. Und alles, was langweilig und kürzig und öde ist, das ist irgendwie fromm und heilig und das musst du machen, weil am Ende gibt es vielleicht den Himmel doch und dann habe ich abgelust oder so. Und weißt du, was ich gecheckt habe, dass es gar nicht so ist. Ich habe so eine gute Nachricht für euch, dass Gott gar nicht so ein Strichezähler ist. Was ich gecheckt habe, war, dass Gott mich überfallen hat in einem Moment, wo ich mich gar nicht so für ihn interessiert habe und dass er nur eine Sache wollte. Er wollte nur mein Herz. Aber das wollte er ganz. Er war gar nicht so dran interessiert, dass ich das mache und das mache und das mache und hier was Richtiges mache und hier ein frommer Christ bin. Er hat nur gefragt, Johannes, inmitten von all dem, wo du versuchst, einigermaßen ein guter Mensch zu sein, Klammer auf, ich habe trotzdem meine Dinger gedreht und hatte immer schlechtes Gewissen, Klammer zu, inmitten von all dem interessiert mich eigentlich nur eins. Lässt du mich in dein Herz rein? Und ich habe gecheckt, es ist das, was er will. Es ist gar nicht in erster Linie, dass ich das machen muss oder so. Er will mein Herz, aber das will er ganz. Er will dein Herz, aber das will er ganz. Und wovon mich Jesus befreit hat, war von Sünden. Das klingt so fromm. Jesus hat mich befreit von der Sünde. Weißt du, wir sagen das ständig. Glaubensbekenntnis oder wenn du irgendwie Christ bist oder vom Christentum schon gehört hast, Jesus hat uns von der Sünde erlöst. Das ist die Story hier mit dem Kreuz. Dass Jesus da am Kreuz gestorben ist, macht uns von der Sünde frei. Aber was heißt das? Schau mal, bei mir hat es geheißen, da gab es ein paar wunde Punkte in mir drin, für die ich mich geschämt habe. Aber die ich weitergemacht habe, weil ich mich so geschämt habe, dass ich sie mache. Kennst du das? Und mir ging es nicht gut dabei, aber ich habe mir gedacht, wenn ich damit aufhöre, dann, das ist ja ganz blöd. Speziell waren es... Weißt du, was das Tolle ist? Will ich kurz dazwischen schieben. Das Tolle ist, dass ich keine Show vor euch abziehen muss. Und weißt du, das Tolle ist, du musst auch keine Show abziehen. Wenn du mit Jesus gehst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann musst du niemandem was beweisen. Ich muss euch nicht beweisen, dass ich cool bin. Du musst auch den anderen Leuten nicht beweisen, dass du cool bist. Und für mich waren zwei Punkte. Das eine war, dass ich meine Eltern voll oft angelogen habe. Und das andere war der ganze Punkt mit Sexualität. Für mich war der ganze Bereich Sexualität was, wo es nur Sachen gab, wo ich mich eigentlich dafür geschämt habe. Ich habe voll früh, als ich schon so ein Kind war, habe ich mir schon Pornos reingezogen. Und Das war am Anfang wirklich witzig, aber irgendwann, weißt du, jede Sünde, das kommt so daher, als wäre es ein bisschen cool. Und dann flirtest du ein bisschen damit und auf einmal fühlst du dich scheiße. Und du schämst dich dafür und es ist überhaupt nicht cool. Und in mir gab es so einen Bereich, wo ich mich unrein gefühlt habe. Nicht, weil meine Eltern gesagt haben, du Böser, du darfst keine Freundin haben. So, ne? Sondern ich habe gemerkt, die Art und Weise, wie ich auf Mädchen schaue, ist es nicht rein. Wenn ich ein Mädchen anschaue, was in meinen Gedanken ablief, das ist nicht sauber. Und da hat mir keiner gesagt, Johannes, du bist ein ganz Böser, dass du das machst oder dass du dir ein Porno anschaust. Oder dass du mit Mädchen, wenn du besoffen bist, an irgendeiner Party irgendwas machst, wofür du dich am nächsten Morgen schämst. Sondern ich habe tief drin gemerkt, das passt nicht. Und Menschen können dir noch tausendmal sagen, das ist ganz normal, das macht jeder so. Du weißt tief drin, dass es nicht passt. Und als ich Jesus mein Leben übergeben habe, habe ich gecheckt, dass ich auf einmal Sehnsucht danach bekommen habe, anders zu leben. Das klingt total krass, aber ich habe Sehnsucht bekommen, heilig zu leben. Nicht, dass ich da eine Statue in der Kirche werde, das fände ich komisch. Also für die Kirche vor allem, für mich nicht, für mich ist egal. Sondern ich wollte so leben, wie was Jesus cool findet. Ich habe gemerkt, das andere ist nicht meins, das ist Ich habe mich gesehnt nach einem anderen Leben. Aber weißt, es gibt eine Reihenfolge. Und ich habe gecheckt, dass ich erst erfahren darf, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin. Und erst dann muss ich mich ändern. Oder kann ich mich ändern? Ich habe immer gedacht, ich muss meine Aufgaben machen, ich muss ja meine Schulaufgabe, und dann sagt Gott vielleicht am Schluss, hier kriegst du einen Stempel, das darfst du in den Himmel. Ich habe gecheckt, das ist ein Geschenk. Er liebt mich umsonst. Er gibt mir ein Geschenk. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die ich gigantisch finde aus der Bibel. Lukas Kapitel 7. Das war schon. Nee, Gott. In Lukas Kapitel 7 gibt es eine Geschichte. Braucht ihr nicht. Ich erzähle es so. Da sitzt Jesus bei einem Pharisäer, also bei einem angesehenen Mann, sitzt er so beim Essen. So. Und dann heißt es, dass eine Frau kam, die war eine stadtbekannte Sünderin. Eine stadtbekannte Sünderin, es war halt eine Prostituierte. Und weißt du, damals war es unüblich, dass ein jüdischer Rabbi, dass ein jüdischer Mann mit einer Frau überhaupt redet. Also es war unüblich, geschweige denn mit einer Sünderin, mit einer Prostituierten, also da hat einen Bogen drum gemacht und dich bekreuzigt oder sowas und schnell weggelaufen. Und dann kommt diese Frau und jetzt wird's wirklich eklig, weil die fängt an, Jesus hier an den Füßen rumzumachen. Ja, so an den Füßen, ich stell dir das mal vor, hier würde ein Mädchen zu mir raufkommen und anfangen mir so an den Füßen rumzumachen. Ja, und dann fängt sie an zu weinen. Hoppala. Dann fängt sie an zu weinen und mit ihren Haaren tut sie dann die Füße abtrocknen und dann noch ist Öl oder Parfüm oder was. Also so, Jesus, will die dich anmachen oder was geht und so. Und die Leute haben gesagt, okay, also wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist. Okay. Und dann sagt Jesus was Interessantes zu diesem Chef, der ihn eingeladen hat, zu dem Pharisäer. Und er sagt, du Simon, so hieß der, ich muss eine Frage stellen, siehst du diese Frau? Also, du musst dir das vorstellen, der ist hier. Hier ist die Frau, die hängt auf ihm drauf. Und Jesus sagt, siehst du die Frau? Nee, ich bin blind, Jesus. Was ist das für eine Frage? Retter der Welt hier. Also, das war nicht Simon der Blinde, das ist Simon der Pharisäer. Okay? Siehst du diese Frau? Was soll die Frage? Schau, die Antwort ist nee, die haben nicht die Frau gesehen. Die haben die Nutte gesehen. Die haben die Nutte gesehen. Und Jesus sagt, siehst du diese Frau? Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat. Jesus hat eine Fähigkeit, in dir nicht in erster Linie die Sünde zu sehen und das, was du alles verbockst und einen Kompromiss. Hey, aber ich komme schon seit einem Jahr auf JCE-Wochenende und zum Jump. Noch immer schaffe ich es nicht, meine stille Zeit zu machen. Noch immer habe ich das Problem und das Problem und das Problem. Jesus schafft es, in dir nicht diese Sünde zu sehen, sondern ein Herz, das ihn lieben will. Wer von euch will Jesus lieben? Wer von euch will? Ich sage nicht, wer von euch schafft das perfekt? Okay, weißt du was? Du bist nicht ein Sünder, der drum kämpft, Jesus zu lieben. Nach dem Motto, ich bin so ein Sünder, irgendwie manchmal, wenn ich gut drauf bin, dann kämpfe ich drum, Jesus zu lieben. Sondern du bist ein Liebhaber Gottes, der mit Sünde kämpft. Jetzt dürft es rufen. Nochmal, schau mal, du bist nicht, das war nicht abgesprochen. Du bist nicht ein Sünder, der darum kämpft, Gott zu lieben. Du bist ein Liebhaber Gottes, der mit Sünde kämpft. Und meine Sünde, meine Kompromisse, den Schrott, den es in meinem Leben noch gibt, der bestimmt nicht, wer ich bin, sondern wer ich bin, das bestimmt alleine Jesus, der mich anschaut. So wie er zu Simon sagt, siehst du diese Frau? Und er hat die Fähigkeit in dir, das gute Herz zu sehen. Aber weißt du, Freund, wie es weitergeht? Dieses Mädchen, diese Nutte, diese Prostituierte, die wird in der Tradition der Kirche gleichgesetzt mit der Maria Magdalena, die ein paar Verse weiter in Lukas Kapitel 8, Vers 2 wird gesagt, dass sie eine von denen war, die Jesus nachgefolgt ist mit ihrem ganzen Besitz. Das heißt, sie hat ihren Besitz aufgegeben, hat alles für Jesus hinter sich gelassen. Und sie wird ein Apostel nachher, sozusagen. Jesus erscheint ihr nach der Auferstehung. Weißt du, was Jesus... Jesus ist nicht so ein Teddybär-Kuschelliebhaber. So nach dem Motto, hey, ich hab dich so lieb in all deinen Fehlern. Und ich hab dich so lieb, deswegen darfst du genauso bleiben, wie du bist. Sondern Jesus sagt, ich hab dich total lieb, genauso wie du bist. Und deswegen will ich, dass du nicht in dem gleichen Schrott gefangen bleibst, in dem du bist. Weil was ich nicht erkannt hatte, bevor ich Jesus mein Leben übergeben habe, ist, dass die Dinge, wo ich dachte, das ist normal und es ist cool und es macht doch jeder, weil seine Eltern anlügen oder mal ein Porno anschauen oder mit meinem Blick ein Mädchen ausziehen oder mal irgendwelche Dinger zu drehen, nachts auszusteigen, mich zu besaufen und zu rauchen, obwohl es meine Eltern verboten hatten. Die Dinge haben mich nicht frei gemacht, die haben mich versklavt. Jede Sünde ist am Anfang cool, aber dann versklavt sie dich. Und Jesus will dich rausholen aus diesem Zeug. Und Jesus wollte Maria Magdalena rausholen aus dem Zeug. Und ich sage euch heute in aller Offenheit, egal wie fromm es aussieht, wenn es einen Punkt gibt in deinem Leben, den du bewusst von Jesus weghältst, dann kann er da nicht reinkommen. Wir haben vorher gesungen, Jesus, komm, berühre mein Herz. Komm und fülle mein Herz. Und ich habe euch gefragt, wer von euch will mehr von Jesus? Und viele von euch haben die Hand gestreckt. Soll ich dir eine einfache Antwort geben, wie du mehr von Jesus kriegst? Eine ganz einfache. Gib ihm mehr von dir. So einfach ist das. Leute, das ist keine Lehre für First Step. Das ist keine Lehre für die, die zum ersten Mal da sind, allein. Das ist eine Lehre für uns Mitarbeiter. Es ist eine Lehre für Keep Going, es ist eine Lehre für uns alle. Es gibt in meinem Herzen Punkte, wo mir Jesus heute Nachmittag gezeigt hat, Johannes, es gibt da noch Sachen, die du mir noch nicht ganz gegeben hast. Und Jesus ist nicht derjenige, der sagt, jo, du musst mir aber ganz gut nachfolgen, weil sonst wird das alles nichts. Er ist der beste, liebendste Befreier und Erlöser. Ich mache euch ein Beispiel. Jesus hat meine Frau und mich vor ein paar Jahren herausgefordert, ihm total zu vertrauen, dass er uns finanziell versorgt. Okay? Wir verdienen kein Geld. Das Geld, das ich brauche, bekomme ich von Jesus. Das ist total krass und denkst du, wie geht es und sowas. Ich sage das nicht, um heroisch dazustehen. Letzte Woche am Montag habe ich meine Post rausgeholt, einen Briefkasten aufgemacht, da lag ein Goldstück drin. Ein 33 Gramm reines Goldstück. Das ist irgendwie 600 Euro wert ist. Und ich denke, mir passieren ständig so Sachen. Und dann sagen Leute, Johannes, es ist ja unglaublich, dass du da dich traust, mit deiner Familie und sowas zu vertrauen, dass Gott euch versorgt. Sage ich, ja, ich finde es auch unglaublich, dass auf einmal ein Goldstück bei mir im Briefkasten leckt. Das ist genauso, wie wenn du zu jemandem sagst, hey, ich finde es unglaublich, dass du den alten, abgefahrenen Reifen von deinem Volvo hergegeben hast, um davor einen Porsche Cayenne zu kriegen. Das ist der Deal, den Jesus von dir will. Und so viele von uns haben Angst. Sagen, Jesus, aber wenn ich dir das gebe, das ist doch mein allerliebstes kleines Geheimnis. Das ist doch mein allerliebster kleiner letzter Kompromiss. Und ich weiß, ich soll dir alles geben, aber wenn ich dich in den kleinen Bereich auch noch reinlasse, dann habe ich ja nichts mehr. Und weißt du was? Dieses kleine Ding, das ich festhalte, was ich für mich zurückbehalte, ist das Gleiche, was mich fesselt. Und Jesus will dich frei machen. Jesus will, dass du den nicht mehr festhältst an irgendwelchen alten, schmutzigen Volvo-Reifen. Er will dich mit hineinnehmen in seine wunderbare Freiheit, in ein wunderbares Leben. Ich könnte dir Stories erzählen, was ich allein in den letzten Wochen erlebt habe. Wie wunderbar, wie gigantisch, wie übernatürlich ein Leben mit Jesus ist. Ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder zurück. Ich will nie wieder zurück. Ich habe keinen Bock mehr auf irgendwas anderes. Ich will Jesus. Ich will das viel öfter sehen, wie die Geschichte von der jungen Frau, die nicht mehr arbeiten konnte, weil sie eine Operation hatte im Unterleib und seither ständig Blutungen hatte. Und sie hat so viel Blut verloren, dass sie nicht mehr als Gärtnerin arbeiten konnte. Und die Ärzte wussten nicht, was es ist und konnten nichts machen. Und sie war auch nicht mehr bereit, zu irgendeinem Arzt zu gehen. Dann ist für sie gebetet worden. Die Hand im Namen Jesu aufgelegt. Ein Gebet. Hatte nie wieder eine Blutung. Hat angefangen zu arbeiten, ist ärztlich attestiert, ist frei von dem, weil Jesus Menschen heilen will. Ich will sowas jeden Tag sehen. Ich will sowas jeden Tag sehen. Ich will es jeden Tag sehen, wie die Frau, wie der Mann, der neulich vor 2 Wochen zu mir kam, nach dem Donnerstagabend, den wir gemacht haben, der erzählt hat, dass Jesus seine Depressionen weggenommen hat. Wie eine Frau, die vor 3 Wochen zu mir gekommen ist, die erzählt hat, dass die Schmerzen in ihren Beinen, dass gebetet wurde und dass die weg sind. Und weißt du, es geht nicht nur darum, um körperliche Heilung, die sind super, aber es geht darum, dass Jesus Menschen freisetzen will und ich will kein normales Leben mehr führen. Weißt du, manche Jungs von euch oder so, die stehen auf Ballerspiele und ich predige jetzt überhaupt nicht über Ballerspiele. Du machst da irgendwie World of Warcraft oder wie heißt das Ding oder sowas und schießt irgendwelche Monster ab oder sowas, irgendwelche Zombies. Hey, ich schieß keine Bildschirmzombies ab. Ich schieß echte ab. Okay? Und das ist viel mehr Spaß. Nein. Das soll jetzt nicht ein cooler Spruch sein oder sowas. Der Punkt ist, du musst ja nicht die Dämonen und den Teufel jagen. Du musst ja nur die abknallen, die in deinen Weg kommen. Ne? Letzte Woche am Donnerstag hatten wir vom Gebetshaus ein Geld zu bezahlen an jemanden. Und die Person hat den Briefumschlag bekommen und hat nachher angerufen und gesagt, da waren 1200 Euro zu wenig drin. Ich dachte, Alter, wir haben das Geld abgezählt, der Briefumschlag war verschlossen. Und dann haben wir ihr gegeben. Und wir hatten kein so richtig koscheres Gefühl dabei. Wir haben gedacht, die will uns übers Ohr hauen. Dann haben wir alles nochmal nachgerechnet und so. Und dann haben wir gebetet, haben gesagt, Jesus, was wollen wir tun? Und wir hatten den Eindruck, dass Jesus sagt, ey, da geht's nicht mit rechten Dingen zu, die Frau hat das Geld geklaut. Ja, was machst du, wenn jemand das Geld geklaut hat und du kannst es nicht beweisen? Ganz einfach, du holst deine Pistole raus und drückst ab. Aber in der geistigen Welt, nicht in echt, okay? Und es ist eine wahre Geschichte, aber es war letzten Freitag, 9 Uhr in der Früh, beginnt meine Gebetszeit. Gebetszeit ist nicht, dass ich mich hinsetze und mich eine Stunde langweile, das ist die beste Zeit der Welt. Das ist die beste Zeit des Tages. Mit Jesus, ist egal. Auf jeden Fall, um 8:45, das ist cool, es ist jetzt 8:45. Um 8:45, Freitag letzter Woche, habe ich zu Jesus gesagt, okay, du hast uns Autorität in deinem Namen gegeben und ich weiß, wenn ich um was bitte, dass du mich hörst. Er hört dich genauso, ist nicht irgendwie, das sind nur manche Leute oder so. Ich habe gesagt, okay, im Namen Jesu, sei dieses bescheuerte Denke auf dieser Frau oder dieser Geist, der da drauf ist oder dieses, ich muss jetzt Geld klauen, das soll zerbrochen sein, okay? Und im Namen Jesu soll das Geld zurückkommen. In dem Moment klingelt das Telefon, wirklich in dem Moment, nicht eine halbe Stunde später, nicht 5 Minuten später, in dem Moment klingelt das Telefon. Die Frau ist dran. Und sie sagt, ja, das Geld ist auf einmal wieder aufgetaucht. Da war eine andere Frau, die hat das Kuvert noch gehabt und die hat es angebracht. Da war keine andere Frau. Es gibt keine andere Frau, die 1200 Euro hatte. Die hat uns einfach angelogen. Aber irgendwas in ihrem Kopf hat auf einmal geschnackelt. Okay, es ist doch eine schlechte Idee, die Leute zu bescheißen. Gebet ist real und Gott ist real. Und du bist berufen zum übernatürlichen Leben, das unendlich abenteuerlicher, unendlich wunderbarer ist als alles, was die Welt dir zu bieten hat. Es gibt nur ein Geheimnis. Du willst mehr von Jesus, gib ihm mehr von dir. Und Freunde, das hat nicht damit zu tun, racker dich mehr ab, sei noch heiliger, bet noch mehr. Jesus, ich schaff schon eh nicht mehr, ich mach noch mehr und sowas. Und du bist eh schon völlig frustriert, weil alle anderen schaffen es und du schaffst es nicht. Weißt du, von was er alles will? Von deinem Ja. Von deinem Vertrauen. Alles, was er will, ist dein Vertrauen. Und dann gibt es eine kleine Lüge in deinem Kopf, die sagt, nee, wenn du Jesus alles gibst, dann musst du Priester werden und Missionar in Südafrika und da schneiden sie dir dann die Kehle auf und reißen dir die Fingernägel aus und dann musst du dein ganzes Geld hergeben und hast du nie wieder Freunde und dein Leben wird traurig und langweilig zugrunde gehen. Das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Das Leben, das Jesus für dich hat, ist so unendlich wunderbarer, ist unendlich befreiender. Das Einzige, was er will, ist, dass du ja sagst. Ich habe heute eine Bibelstelle aufgeschlagen, die so gigantisch ist. Das sagt Jesus über sich selber. Im Alten Testament wird es prophezeit. Der Geist des Herrn ruht auf mir, Jesaja 61. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, die zu verbinden, die gebrochene Herzen haben. Manche von euch haben gebrochene Herzen heute Abend. Ich habe eine gute Nachricht von euch. Es gibt jemand, der sie verbinden kann. Und er ist hier. Den Gefangenen Freilassung zu rufen. Ne, das war ein komischer Satz, ne? Den Gefangenen die Freilassung zu verkünden. Alle Trauernden Zions zu trösten und ihnen Freudenöl statt Trauergewand geben. Es gibt ein paar Leute von euch, die in einem Trauergewand drin sind. Jesus will ihnen das wegnehmen. Aber es gibt eine Vorbedingung. Willst du es loslassen? Jesus will dich freisetzen. Jede Sünde macht dich unfrei. Jeder Kompromiss macht dich unfrei. Und ich will dir heute sagen, dieses kleine Ding, von dem du das ist bei jedem was anderes. Das kleine Ding, wo du weißt, dass es eigentlich nicht gut ist. Genau das ist es, was dich runterhält, was dich blockiert davon, Gott mehr zu begegnen. Jetzt sagst du, welches ist das? Das weißt du selber am besten. Das ist bei jedem von euch was anderes. Ich wiederhole nochmal, das ist das kleine Ding, von dem du eigentlich weißt, dass es nicht gut ist. Aber was dir so lieb geworden ist, und mein kleiner Götze und meine kleine Handschelle, an die habe ich mich schon so gewöhnt, die will ich nicht mehr loslassen. Jesus hat Freiheit für dich, aber nur, wenn du es willst. Und liebe Freunde, die ihr nicht zum ersten Mal da seid und euch denkt, hey, die Botschaft habe ich so oft gehört. Es kann sein, ich habe die Botschaft auch oft gehört und ich brauche sie trotzdem heute neu. Weil es Level von Leben mit Jesus gibt, Level von Liebe, von Herrlichkeit, in die ich nur reinkomme, wenn ich ihm auch ein Stück weit mehr vertraue. Wenn du mehr von ihm willst, gib ihm mehr von dir. Ich will schließen mit einer letzten Bibelstelle. In der Offenbarung des Johannes sagt Jesus zu einem von diesen Gemeinden, weißt du, es geht um Gemeinden, das heißt um Gruppen von Christen, und er sagt zu einer Gruppe, und jedes Mal, wenn ich das lese, geht's mir mitten ins Herz und ich kriege ein bisschen ein Kribbeln. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wie gut wär's, wenn du kalt oder warm wärst, aber du bist nicht kalt und nicht warm, sondern du bist lau. Und deswegen sage ich dir, kehr zurück zu deinen ersten Werken. Kehr zurück zu deiner ersten Liebe. Immer wieder, wenn meine Liebe für Jesus erkaltet, ich den Eindruck, dass er mir so sagt, Johannes, komm zurück zu dieser ersten Liebe. Damals, an dem herrlichsten Tag deines Lebens, am 8. November, wo du bereit warst, alles für mich zu geben. Komm zurück zu dieser ersten Liebe. Ich will das zu dir heute Abend sagen. Wenn du deine erste Liebe verloren hast, komm zurück zu der ersten Liebe. Offenbarung des Johannes Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und mir aufmacht, zu dem werde ich kommen. Weißt du, was Jesus nicht sagt? Wer meine Stimme hört und von heute auf morgen perfekt wird, muss keine Angst haben, wenn du nicht perfekt bist. Muss keine Angst haben, wenn du nichts. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann und das kann. Ich weiß, dass Jesus nur mein Ja will. Ich weiß, dass Jesus nur dein Ja will. Aber er steht heute Abend auch vor deiner Tür. Entweder zum ersten Mal, du warst noch nie am Jump und du hast jetzt die Tage viel über Gott gehört und irgendwie tief in dir drin merkst du, da ist was Wahres dran. Heute ist dein Abend. Heute, mach ihm auf. Aber auch wenn du schon tausendmal da warst, aber du merkst, hey, in so vielen kleinen Dingen bin ich wieder in kleine Kompromisse reingekommen. Willst du eine Definition von Sünde haben? Eine Definition von Sünde ist dein kleines, dunkles Geheimnis, wo du niemanden reinlassen willst, dass du noch nicht bereit bist, Jesus zu geben. Dein kleines, dunkles Geheimnis, das belastet dich viel zu lange. Im Galaterbrief heißt es, was ans Licht gebracht wird, ist Licht. Und egal, was es ist, was dich heute Abend belastet, wir werden nachher beten. Es gibt eine Möglichkeit, dass du deinen Dreck los wirst, aber nur, wenn du es willst. nur wenn du diese Tür aufmachen willst. Lass uns aufstehen. Der Paulus sagt dieses unglaubliche Wort in Galater 2,19 und 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mein Leben ist vorbei. Jesus lebt in mir. Das heißt es, ein Christ zu sein. Das heißt es, bekehrt. Wer ist bekehrt? Bekehrt zu sein. Mein Leben ist vorbei. Jesus lebt in mir. Und er lebt sein Leben durch mich. Und Paulus sagt, ich habe alles als Verlust erachtet für den, der mich geliebt hat. Wie sehr hat er dich geliebt? Wie sehr hat Jesus dich geliebt? Ich hatte das Vorrecht, vor ein paar Wochen einen chinesischen Christen kennenzulernen, der, weiß ich nicht, insgesamt 10 Jahre für Jesus im Gefängnis war, der immer wieder gefoltert wurde, bis sein Leib nur voller Blut war. Es gibt eine andere Geschichte von Kommunisten gefangen in einem kommunistischen Gefängnis in Rumänien. Da hatten die Gefangenen keine Nummern und keine Namen. Da wurde einfach ein Name rausgerufen und der musste dann vorgehen. Und egal welcher Name rausgerufen wurde, dieser eine Gefangene, der Christ war, ist immer vorgekommen und hat sich immer schlagen lassen für die anderen. Weißt du, so wenn ich sagen würde, heute wird der Hans Gruber geschlagen. Und egal wo Hans Gruber ist, ist immer dieser eine Christ vorgekommen. Hat jedes Mal die 40 Schläge oder was, die es gegeben hat, für den anderen genommen. Das ist das, was Jesus getan hat. Das ist das, wo Paulus sagt, so sehr hat Jesus mich geliebt. Wenn jemand mich so sehr liebt, dass er alle Schläge für mich nimmt, all diese Scham, all dieses Eklige von meinen dunklen Geheimnissen und hat Jesus auf sich genommen und gesagt, ich lasse mich an diesem Ding her, dafür, für dich zu Tode foltern. Wenn mich jemand so sehr liebt, dann kann ich ihn auch zurücklieben. Wenn mir jemand alles gibt, wie sollte ich ihm nicht alles geben? Jesus, wie sollte ich dir nicht alles geben, wenn du alles für mich gegeben hast? Warum sollte ich Angst haben, dass du mich überforderst? Jesus, warum sollte ich Angst haben, dass du es nicht gut meinen könntest mit mir, wenn du ein König bist, der sich zu dem Boden bückt und seinen Jüngern die schmutzigen Füße wäscht und sagst, das ist das, was ich mit meinem Blut mache. Ich gehe ans Kreuz für dich. So weit geht meine Liebe. Glaub nie, dass ich dich überfordern würde. Glaub nie, dass ich nicht das Beste für dich will. Ich gebe alles für dich. Und alles, was ich von dir will, ist dein Vertrauen. Alles, was ich von dir will, ist dein Ja. Alles, was ich von dir will, ist dein schmutziger Reifen. Und ich will dich in die Herrlichkeit bringen, die ich